Sie ist jung, sie ist katholisch und sie hat Karriere als Theologin gemacht. Julia Knop ist Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt. Und bei der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe, da hat sie den deutschen Oberhirten mit deutlichen Worten ins Gewissen geredet. Die katholische Kirche in Deutschland, so der Tenor ihres Redebeitrags, die habe jeden Kredit verspielt. Diskussionen etwa um die Macht in der Kirche, die seien jahrzehntelang tabuisiert worden. In unserem Blickpunkt zu Frauen in Führungspositionen der katholischen Kirche sprechen wir jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Julia Knop.
Herzlich, Dankeschön.
War das allein nicht schon etwas Besonderes, dass Sie da als Theologin, als Frau vor den Herren Bischöfen mal richtig Klartext reden konnten?
Na, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Also für mich als Theologin, als Wissenschaftlerin ist es jetzt nicht so besonders, einen Studientag zu moderieren, ein Thema einzuführen, Referenten vorzustellen, Diskussionen zu moderieren, Plenumsdiskussionen zu moderieren. Das ist ja bei uns Tagesgeschäft. Also der Unterschied für mich war im Wesentlichen, dass die Gruppe, die an dieser Konferenz teilgenommen hat, natürlich überhaupt nicht so divers war, wie das im Wissenschaftskontext der Fall ist. Da haben wir Frauen und Männer, da haben wir verschiedene Statusgruppen, da haben wir verschiedene Nationen, manchmal verschiedene Sprachen, verschiedene Perspektiven. Das war wohl der wichtigste Unterschied. Für die Bischöfe war es, glaube ich, schon etwas Besonderes, sich von einer Frau moderieren zu lassen. Soweit ich weiß, war es auch das erste Mal.
Haben Sie denn dann im Nachhinein Rückmeldung bekommen, vielleicht von einzelnen Bischöfen? Und denken Sie, dass Sie da was anstoßen konnten?
Also ich habe ungewöhnlich viele Rückmeldungen bekommen, eine ausgesprochen große Resonanz, auch von Bischöfen, von einzelnen Bischöfen, von Seiten der Verantwortlichen für den Studientag, also die jetzt als Konferenzmitglieder, aber auch im Hintergrund da mitgewirkt haben. Insgesamt war es eine Resonanz, die ich so nicht gekannt habe. Also es haben sich unendlich viele Kolleginnen und Kollegen gemeldet, Menschen, die ich kannte, Menschen, die ich nicht kannte. Und es war überall so ein, man hat sehr viel Dankbarkeit und Erleichterung geäußert. Also was sich auf die Themen bezog, die angesprochen worden sind, die mir natürlich auch vorgegeben waren. Also ich sollte ja den Studientag zu diesen genau drei Themen Macht, Sexualmoral und priesterliche Lebensformen einführen, aber auch zu der Art und Weise wohl, wie ich das gemacht habe. Also ich habe ja versucht, das unpolemisch zu machen, sachlich zu machen, sehr nüchtern zu machen, aber auch mit einer hohen Ernsthaftigkeit. Und mein Eindruck ist, und das haben ja auch einige gespiegelt vor Ort in Lingen und im Nachgang, dass diese Dynamik, die auf diesem Studientag entstanden ist, tatsächlich ganz entscheidend war für die Entscheidung am Folgetag, dass man wirklich einen synodalen Weg in verbindlichen Formen, heißt es da, in für offene Fragen gehen will und dass da wirklich in diesen zwei Tagen, in Lingen oder drei Tagen, etwas passiert ist. Und da denke ich insofern schon, ja, da habe ich einen Baustein zumindest zu beitragen können, oder das war dann mein Anliegen, dass dieser Prozess gut in Gang kommt.
Was würden Sie sagen, wie steht denn Machtmissbrauch und Machtkonzentration in der Kirche in Zusammenhang mit der systemischen Benachteiligung von Frauen?
Das sind, glaube ich, ganz komplexe Zusammenhänge. Da muss man gut aufpassen, dass man da keine monokausalen Herleitungen kreiert. Aber ich glaube schon, dass es Zusammenhänge gibt und dass es Wechselwirkungen gibt, die man auf verschiedenen Ebenen angucken kann. Wir haben ja in der katholischen Kirche diese Verbindung, also wirklich sehr starke Verbindung von Macht, Amt, Geschlecht und durchaus auch Lebensform. Also der Zugang zu Weiheämtern, die immer auch mit sozialer, aber auch mit sakraler Macht zu tun haben, ist geschlechtsspezifisch, wird geschlechtsspezifisch eröffnet oder auch verwehrt. Dadurch haben wir schon eine geschlechtsbezogene Asymmetrie, die strukturell einfach mal da ist. Was wir neuerdings besser in den Blick bekommen oder wo wir genauer drauf schauen, sind Theologien des Amtes, die prekäre Wirkungen zeitigen können. Also wir haben sowas wie eine sakrale Überformung des Weiheamtes, auch der zölibatären Lebensform. Das sind teilweise Konzepte, die da unterschwellig wirken, von denen man eigentlich meinen sollte, sie seien theologisch längst überwunden. Es sind aber durchaus auch Konzepte, die doktrinell gestärkt werden, also die wirklich auch kirchlich gewollt werden, und da müssen wir theologisch ran.
Sie beklagen ja, dass die Diskussion einiger zentraler Fragen in der Kirche lange gar nicht erwünscht waren und auch bis heute oft nicht sind. Zählen Sie dazu auch die Debatte, die Sie ja gerade auch angesprochen haben, also die Öffnung der Weiheämter für Frauen?
Ja, natürlich. Also die Diskussion der Frauenordination ist ja von allerhöchster Stelle 1994 von Johannes Paul offiziell unterbunden worden. Also das ist ganz, ganz klar ein Beispiel für Diskussionen, die nicht gewünscht werden.
Was sagen Sie zu der Frauenquote von 30% Frauen in Führungsämtern bis 2023, die sich die deutschen Bischöfe dann verordnet haben? Ist das wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, ein Schritt in die richtige Richtung ist das auf jeden Fall schon deshalb, weil es eine messbare Verpflichtung ist, die man natürlich dann auch evaluieren muss. Ne? Aber eine Quote ist immer eine B-Lösung, glaube ich, und sie ist immer auch ein Symptom für eine Krise und nicht schon ihre Lösung. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob es 30% Leitungsposten wirklich im kirchlichen Kernbereich gibt, die unabhängig von einer Weihe besetzt werden können, also ob man diese Quote überhaupt erfüllen kann. Ich glaube, wir brauchen einen Mentalitätswandel, aber wir brauchen auch einen Strukturwandel. Das kann man mit gutem Willen allein sicher nicht lösen.
Damit sind wir bei Ihren Wünschen speziell für die Frauen in der katholischen Kirche. Was sehen Sie da als die dringendsten nächsten Schritte?
Ich wünsche mir einfach eine allgemeine, volle Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen. Und ich meine, dass das im Jahr 2019 eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Also dass begründungspflichtig nicht der Zugang zu Entscheidungskompetenzen, zu Rollen, bestimmten Rollen ist, sondern dass begründungspflichtig ein geschlechtsspezifischer Ausschluss ist. Und das ist in meinen Augen eigentlich auch keine Frage von Frauenförderung. Also das Problem ist, glaube ich, nicht, dass es keine Frauen gibt, die kompetent wären oder dass die nicht wollen oder dass man die erstmal entdecken müsste und aus einer Bildungsferne irgendwie durch klerikale Förderung in die Kirche bringen müsste. Das ist, glaube ich, wirklich nicht das Problem. Also das Ganze nicht unter Frauenförderung abzuhandeln, sondern wirklich unter Geschlechtergerechtigkeit und auch unter theologischen und ökumenischen Aspekten. Also fehlende Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche ist mittlerweile ein kirchentrennendes Hindernis zwischen den Kirchen des Westens, zwischen den Kirchen der evangelischen und der katholischen Tradition. Und das finde ich ungeheuer problematisch. Es kann ja nicht sein, dass das typisch Katholische sich darin zeigt, dass man ein Geschlecht von Entscheidungsstrukturen ausschließt.
Julia Knop war das, Professorin für Dogmatik und unsere Gesprächspartnerin in der Blickpunktwoche Frauen in Führungspositionen der katholischen Kirche. Vielen Dank.